Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Du meinst, man hätte statt Trockeneis den Raum irgendwie so ein bisschen fluten sollen?
Ich glaube, ich muss ja ein paar Vorbemerkungen rausschneiden. Die üblichen Verdächtigen kommen aus Inherent Vice. Ist das jetzt die erste Thomas Pynchon-Verfilmung? Also der Titel bedeutet sowas wie natürliche Mängel. Wer hat es nochmal gelernt im Film? Die Dinge, die man auf See nicht versichern kann. Also zum Beispiel schmilzende Schokolade oder zerbrechendes Glas. Also Symbol dafür, wenn ich mal Pynchon richtig interpretiere, dass alles Mängel hat und dass alles vergänglich ist. Normalerweise gebe ich ja immer eine Zusammenfassung der Geschichte. Möchte ich diesmal um Verständnis bitten, dass das absolut nicht möglich ist. Es ist so ein bisschen was wie eine Detektivgeschichte und nimmt bestimmt viele Motive auf. So, statt zu versuchen, die Geschichte irgendwie zu erzählen, nachzuerzählen, was absolut nicht gelingen kann, will ich lieber mal vorstellen, wen wir heute alles in der Runde haben. Wir haben den Haro dabei, der schon sehr, sehr lange nicht mehr dabei war. Hallo Haro.
Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Von dem, was ich mitbekommen habe von dem Film, muss er ziemlich gut und unterhaltsam gewesen sein. Und es bestätigt sich für mich, dass ich eigentlich Filme gerne mittlerweile in Ruhe zu Hause gucke und die Macht darüber habe, wann ich Pause mache und mit wem ich gucke vor allem. Denn ich saß neben einem sehr netten, älteren Ehepaar, das ich überhaupt nicht kannte. Und Dieter und seine Ehefrau hatten unheimlich gutes und vieles Essen dabei.
Das
und
roch haben die auch ganze stark.
Zeit, und es roch von Krautsalat über Avocado-Dips bis hin zu kleinen Gürkchen und Erdnussflips, was ich so mitbekommen habe. Es war eine Flasche Whisky dabei und verschiedene Biersorten.
Ich unterbreche dich an dieser Stelle. Whisky passt sehr, sehr gut zum Film. Ich will erst mal die anderen vorstellen und dann kommen wir zu den kulinarischen Highlights des Kinoabends zurück. Marco ist da. Ich dachte schon, du wärst in Berlin, aber nein, du bist uns treu geblieben.
Genau, so kann man sich täuschen.
Hi. Katharina ist dabei. Hallo Katharina.
Hi.
Und Hendrik ist dabei. Hallo Hendrik.
Hallöchen.
So, machen wir doch einfach mit Haro weiter. Haro.
Dein Restaurant wird.
Ich musste mir einfach nur mal kurz Luft verschaffen. Also es war ein guter Film, ein schöner Film mit hervorragenden Schauspielern und ich werde ihn mir in Ruhe nochmal anschauen und kann dann mit Sicherheit in den Kommentaren was dazu schreiben und möchte jetzt ohne große Umschweife noch sagen, dass ich morgen definitiv Pancakes machen werde zu Hause und überlasse den anderen gerne das Wort.
Also ich finde, es ging sehr, sehr stark um Atmosphäre. Ich glaube, wenn man keinen Einflugwinkel, wie Hendrik immer so schön sagt, für die Atmosphäre hatte, dann ist dieser lange Film vielleicht auch so ein bisschen schwierig. Weil die Geschichte, das ging mir so ein bisschen wie bei Raymond Chandler Krimis manchmal auch. Man weiß schon nach zwei Drittel eigentlich nicht mehr, was am Anfang so genau passiert ist und warum eigentlich. Und das war hier dann noch viel, viel stärker. Hier hat man noch zusätzlich den Eindruck, es ist eine paranoide Vorstellung oder einfach nur ein Kiffertraum. Und so die verschiedenen Motive fallen dann irgendwie ganz durcheinander. Was mir noch positiv in Erinnerung geblieben ist, dass er so verschiedene Motive wie der Polizist Bigfoot von Josh Brolin gespielt, mit dem er so eine Art Ersatzpartnerverhältnis irgendwann bekommt, unser Detektiv Larry, dass das sich sehr, sehr schön aufgebaut hat, aber auch vollkommen irrational eigentlich geblieben ist. Oder habe ich irgendwas nicht verstanden?
Also ich hatte auch zwischendrin das Gefühl, ich hätte vielleicht an irgendeiner richtigen Art von Amphibie nuckeln müssen, um irgendwie einer möglicherweise vorhandenen Handlung zu folgen. Und du hast völlig recht, es ging eigentlich, glaube ich, letzten Endes nicht um Handlung. Atmosphäre gebe ich dir recht, über die Musik, über das Setting, das spielt ja so, wann spielt es ungefähr? Anfang 70er, ne?
Genau im Jahr 1970, da kam noch eine Textanwendung am Anfang.
Genau, ja. Schauspielerisch hervorragend gemacht, auch kameratechnisch. Also es war sehr, sehr schön anzuschauen, aber einen Einstieg oder halt einen Einflugwinkel habe ich für mich nicht wirklich gefunden.
War eigentlich lustig, weil er wurde uns ja am Anfang versprochen sozusagen als postmoderne Krimikomödie. Aber es war mehr postmodern als Krimikomödie, oder?
Das kann man mit Sicherheit so sagen. Ich möchte noch anmerken, ich konsumiere keine Drogen, ich trinke nicht mal Alkohol. Aber ich glaube, so ein Film reicht aus, um einen ein bisschen aus der Bahn zu werfen oder zumindest mal diese Empfindung nachfühlen zu lassen. Wenn man sich der Handlung nicht nähern kann, kann man ja gerne auch über das Handwerk gehen. Da habe ich mich so ein bisschen versucht, über die Laufzeit ein bisschen dran festzuhangeln. Weil Handlung hat der Film wirklich nicht. Und was mir unter anderem aufgefallen ist, ist zum einen die Musik, die doch das Bessere vom Film war, die ist immer leiser geworden, auch in den Szenen, immer noch im Hintergrund sehr schön mitgelaufen.
Mhm. Das ist richtig.
Zum Beispiel. Und ja, wenn der Doc, für was war der eigentlich ein Arzt? Also er hatte scheinbar irgendwie eine medizinische Funktion. Ich habe nicht bloß festgestellt, was er für eine hat.
Vielleicht nur der, dem man irgendwas erzählen kann und der zuhört.
Also so ein klassischer 70er-Jahre-Pseudodoktor.
Ein Hippie-Doc.
Ein Hippie-Doktor, genau. Ist ja auch ein Ausdruck, der sehr oft gefallen ist. Und ja, wenn er da irgendwie Drogen konsumiert hat, ich weiß nicht, ob die Schnittfrequenz langsamer geworden ist, aber an einer Szene ist es mir aufgefallen. Aber ich möchte dazu jetzt auch gar nicht so viel sagen, das muss man erst alles verarbeiten. Joaquin Phoenix ist großartig. Ich kann mir vorstellen, dass er sich bei den Dreharbeiten so ein bisschen wie bei I'm Still Here so ein bisschen Method Acting gemacht hat. Vielleicht hat er auch selbst mal was geraucht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle überzeugender kann man das nicht spielen.
Joaquin Phoenix wirkt auch so, als ob er das gar nicht mehr gespielt hat, sondern einfach das so gemacht hat, was passiert ist. Er wirkte ja jetzt wirklich auch durchgehend leicht zugekifft. Und der ganze Film hinterlässt einen desorientiert. Insofern versucht er auch die Drogenerfahrung zu spiegeln, weil da ist ja auch Desorientierung angesagt.
Ja, also Joaquin Phoenix, ach, ich mache meinen Job und ich schaue mal, was dabei rauskommt. Am Ende beim Schnitt war es, glaube ich, auch so, die Vermutung kann man mal äußern, dass sie auch noch so viel Material hatten und gedacht haben, okay, wie kann ich da noch so ein bisschen Handlung einbauen?
Also ich glaube, wir meckern jetzt so ein bisschen, dass es keine Handlung gegeben hat für eine Thomas Pynchon-Verfilmung, war das unglaublich stringent und hatte Anfang und Ende und Hand und Fuß. Also für Pynchon-Verhältnisse, für normale Filmverhältnisse nicht, aber er sah auf jeden Fall wunderbar aus, oder? Ich fand, dass er so richtig nicht aufgesetzt nach 1970 aussah, roch und schmeckte irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, also die ganzen Hippies-Klischees wurden gar nicht benutzt. Das macht den Film schon toll. Also man gerät völlig in diesen Strudel und ohne dass irgendeins der Klischees bemüht würde. Im Gegenteil, da spielt dann plötzlich so ein Segelschiff eine Rolle, was man jetzt überhaupt nicht mit Hippie-Zeit assoziiert. Und es lebt schon von diesem, also es ist natürlich inszeniert, aber uns wird suggeriert, hier ist nichts inszeniert. Hier geschieht alles in irgendeiner Logik, die wir nicht durchschauen. Und wenn man sich da so ein bisschen reinbegibt, deshalb habe ich vorher gewitzelt, wahrscheinlich ist es noch leichter, wenn man was geraucht hat, dann funktioniert es auch. So dieses, ich sag jetzt mal, geistige Schunkeln. Ne? Kaum bist du in der einen Ecke, schon schmeißt dich in die andere. Und Handlung ist tatsächlich belanglos. Ich glaube, dass es nicht mit allen Schauspielern funktioniert. Ich finde auch die Reese Witherspoon wirkt wie ein Fremdkörper. Die kann da auch als Antipode zu ihm nicht richtig spielen. Die kommt gar nicht richtig ins Geschäft. Er dominiert den Film und er macht es grandios. Also absolut authentisch.
Ich weiß schon gar nicht mehr, wer Reese Witherspoon in dem Film war.
Die Staatsanwältin, mit der er ein Verhältnis ab und zu hat. Und man erwartet wirklich so eine Vanessa Redgrave-Figur, irgend sowas in der Art.
Genau.
Und bekommt dann aber nur, oder irgend so eine starke Frau wie aus Chinatown oder so. Und man bekommt dann nur in Anführungszeichen Reese Witherspoon. Das ist wahr.
Und wenn man das gleiche Paar in Walk the Line erlebt hat, wo die auch miteinander spielen und wo was ganz anderes passiert, dann ist man fast schockiert, wie wenig sie sozusagen da am Start hat, während er völlig bei sich ist, ganz offensichtlich und da drin hinreißend, klar.
Von dem, was ich mitbekommen habe, hat das Ganze für mich aber Sinn gemacht. Vielleicht habe ich auch immer nur die Passagen gesehen, die zusammengepasst haben in dem Moment dann. Das mag jetzt mal dahingestellt sein. Für mich hat Reese Witherspoon aber insofern dazu gepasst, in einer Szene, als sie dann sich auf sein Bewusstseinslevel begeben hat, bei ihm in der Wohnung war und damit agiert hat in dem Moment. Und ansonsten hat sie für mich aber wiederum ganz schön in dieses FBI-Bild gepasst. Dieses Nichts-Wissende, dieses Oberspießige. Daher war das mit den Rollen schon für mich insofern schon okay.
Das haben die Jungs doch besser gemacht, die FBI-Agenten.
Ich habe mich bei Joaquin Phoenix, das habt ihr ja alle gesagt, aber auch immer wohlgefühlt. Also ich war dann immer sofort wieder dabei und wusste, ja, es ist in Ordnung, da bin ich gut unterhalten in dem Moment. Und es war keine Anspannung zu spüren.
Man wird auch immer desillusioniert durch diese Vielzahl an Figuren, die man hat. Da wird ein Name am Anfang erwähnt, wird am Ende wieder ausgepackt, wird ein Bogen zurückgeschlagen. Dann fragt man sich, oh mein Gott, wer war das nochmal? Ich fühle mich genauso verloren wie Joaquin Phoenix, der überhaupt keine Ahnung hat, was da vorgeht. Aber
das übernimmt aber tatsächlich aus diesen Chandler- und Hammett-Geschichten, die auch damit und auch so ein Konzept, dass wenn man mit der Geschichte nicht mehr weiter weiß, dann kommt jemand und tritt die Tür ein und schießt um sich und dann geht die Handlung weiter. Das passiert ja hier auch eigentlich so ein bisschen. bisschen. Was ich schön fand, ist, dass so skurriler Humor kommt, dass ein organisiertes Verbrechen existiert, aber das wird dann von Zahnärzten organisiert. Das finde ich, das ist so typisch für diesen sehr, sehr schrägen Pinschen-Humor.
Oder Familien im Polunder, die auch mal Drogen in ihren Autos durch die Gegend fahren.
Owen Wilson hat, glaube ich, noch keiner irgendwie so richtig angesprochen. Den fand ich passend für seine Rolle. Also immer dieses leichte, sowieso nicht sehr lautstarke und dieses etwas orientierungslose bei ihm, was ja offen sein Rollen vorkommt. Als hätte man gerade Bratpfanne
von seinem Kopf erst wieder entfernt.
Ganz genau. Und das hat wunderbar gepasst. Also das finde ich schon. Und was ich schön fand, war, dass viel funktioniert hat über kleine Mimiken und Gesten. Sei es irgendwie mal die Augenbrauen hochgezogen oder sei es mal ein kleiner Seufzer im richtigen Moment. Das war wunderschön. Da habe ich mich, gut aufgehoben und unterhalten gefühlt.
Ich habe auch noch eine Theorie zu dem Film. Und zwar gibt es eine Szene, da ist die Freundin von Joaquin Phoenix, ist mal wieder im Raum und er fällt wie ein Tier über sie her und sie ist kurz davor, Drogen zu konsumieren und er hält sie davon ab. Vielleicht ist es ein Statement, nehmt keine Drogen. So komplett vorher. Und noch ein letztes Wort von mir, dann seid ihr mich los. Wegen einem Gespräch, was geführt worden ist, habt ihr eine Anspielung auf die beiden Slasher-Ikonen schlechthin mitbekommen?
Ich auf jeden Fall nicht. Erklär's uns.
Bei den Zahnärzten war ein kleiner Wortwechsel, da wurde ein gewisser Voorhees Krüger erwähnt.
Ah, okay.
So ein Doppelname noch eingebaut. Einmal Jason Voorhees und dann noch Freddy Krüger aus Nightmare on Elm Street und Freitag der 13.
Das ist bei mir jetzt schon wieder so lange her, dass da gar nichts mehr geklingelt hat. Aber das passt ja auch gut.
Ja, also vieles drin, man weiß nicht so richtig was.
Und auch viel mehr drin.
Also ich fand ihn auch ein bisschen schon lang. Also ich glaube auch, dass der ein oder andere im Kino sich auch ein bisschen gelangweilt hat. Und es ist, glaube ich, schon sehr, sehr speziell. Also gut, es hat jetzt auch niemand erwartet, dass eine Pynchon-Verfilmung von Anderson jetzt auch super mainstreamig wird. Das natürlich nicht. Wir versuchen mal Punkte zu geben für diesen merkwürdigen Film. Marco, du darfst anfangen.
Ich darf anfangen. Cool, ja. Eine 6 auf einer Skala von 10, weil er war handwerklich, war er sehr gut gemacht. Ich kann das jetzt noch nicht richtig einordnen. Umgehauen hat er mich nicht. Ich fand ihn teilweise sehr lustig, aber zu mehr möchte ich mich in diesem Nebel einfach nicht durchkämpfen.
Würdest du ihn nochmal gucken?
Ich würde ihn nochmal schauen, ja. Aber auch irgendwie so ein bisschen mit Neonlicht vielleicht in der Wohnung.
Okay.
Eckener Pfannkuchen mit Ahornsirup.
Also was du eben gesagt hast, das passt fast für mich diesen Film gut zusammen. Es ist viel drin, aber ich weiß nicht was. Ich kann anerkennen, dass er handwerklich, schauspielerisch hervorragend gemacht ist, aber das, was da alles an guten Zutaten zusammenkommt, das gibt für mich keinen Film, den ich nochmal sehen will. Es ist für mich, um den Film zu zitieren, was das betrifft, ja, ein Patchouli-Furz. Und da bin ich unter Anerkennung dieser handwerklichen Güteklasse. Ich bin persönlich bei 3. Ich möchte ihn nicht nochmal sehen.
Okay, also Hendrik hat nicht alles in der Wundertüte geschmeckt.
Rein theoretisch müsste ich ihn ja nochmal gucken.
Also du bewertest unter Konjunktiv.
Ja, in der Tat. Ich glaube aber, ich schließe mich da an. Ich schmeiße das jetzt einfach mal zusammen, dass man so ein Double Feature macht mit Big Lebowski und diesem Film und dann hat man einen wunderschönen Abend verbracht, auf seine Art und wie auch immer. Wenn er irgendwann mal über Bezahlsender oder im Fernsehen läuft, dann würde ich mir im Original nochmal schauen, ob ich jetzt nochmal reingehe, weiß ich nicht. Eine Wertung direkt kann ich aber nicht abgeben.
Das finde ich aber interessant, der Vergleich mit Big Lebowski, weil bei Big Lebowski würde ich sagen, der zwingt einen richtig in den Film rein und bei Inherent Vice, glaube ich, das kann er nicht. Also insofern wäre das ein harter...
Ja, Big Lebowski hat einen gewissen Swing, der hat einen Rhythmus und das hatte der Film für mich gar nicht. Mich hat er eher erinnert an Leaving Las Vegas, den ich einen fürchterlichen Film fand. Ich habe den dreimal abgebrochen.
Wir sind aber schon mal froh, dass Johnny Depp nicht die Rolle von Joaquin Phoenix gespielt hat.
Ja, deshalb muss ich sozusagen Einzelnoten vergeben. Also ich vergebe für die Musik 10, die war hinreißend und den Soundtrack würde ich mir auch jederzeit anschaffen. Und ja, Joaquin Phoenix kriegt von mir auch die 10 und insgesamt sind es aber tatsächlich bei mir auch nur 6. Also ich bin auch nicht so reingekommen in den Groove, wie man das wahrscheinlich muss, um wirklich Teil des Ganzen zu werden und auch so lustvoll den Faden zu verlieren, wie man es muss, damit man nicht auf Sinnsuche bleibt sozusagen. Aber die Musik war doch wunderbar.
Das ist ja 60er Jahre Melodrammusik, die zum Teil auch so richtig dagegen gesetzt worden ist. Aber Marco, du hattest noch eine Idee.
Ja, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, und zwar möchte ich so ein Telefon mit Joaquin Phoenix. Es ist nicht,
Farbe war gut.
Ja, und es ist nicht tragbar, aber es ist doch immer bei ihm. Es hat ihn begleitet. Ja. Nicht schnurlos, aber doch immer da.
Gut, ich schließe mich Katharina an. Ich gebe auch 6 Punkte. Da war vieles ganz außergewöhnlich, aber so richtig gerissen, wie zum Beispiel Big Lebowski, hat das dann doch nicht. Dankeschön. Der Podcast steht natürlich unter Creative Commons, und wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, unter schöner-denken.de.